Sehr geehrte Damen und Herren, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin zum ersten Mal hier, ich bin sehr beeindruckt. Ich habe mich natürlich besonders gefreut, als ich vorhin wahrgenommen habe, wie viele Zeitungsleser hier im Saale sind. Das ist eine gute Nachricht.
Wir sind ja leider alle nicht mehr 20, nicht?
Sie sehen ja, da sind ja auch die ein oder anderen jungen Leute dabei. Und ich gehe davon aus, dass die auch in die Zeitung gucken. Ich darf heute zu Ihnen sprechen als Herausgeberin und Verlegerin einer großen deutschen Regionalzeitung. Und ich muss dazu sagen, Familienunternehmen in der dritten Generation, was auch noch uns besonders prägt und uns ausmacht. Und das werden wir auch beibehalten. Unsere Redaktion und das Verlagshaus liegen weniger als 100 Kilometer von hier, von Tutzing entfernt, in Augsburg. Und doch möchte ich meinen Vortrag in den USA beginnen. Denn wer über die Zukunft der Zeitung sprechen möchte und wer einen Ausblick auf unsere Medienlandschaft geben möchte, der muss natürlich auch in jenes Land schauen, von dem heute ja schon so viel die Rede war und ich nehme an, gestern auch. Die USA, immer noch Mutterland des modernen Aufklärungsjournalismus, und zwar im besten Wortsinne, der heute mehr denn je notwendig ist. Und um es kurz zu machen, was ich dort höre und sehe bei meinen gelegentlichen Besuchen und Gesprächen im Land, ist beunruhigend. Weite Teile der USA sind mittlerweile zeitungsfreie Zonen geworden. Und dabei möchte ich gar nicht über dieses berüchtigte Flyover County sprechen, also etwa das ländliche Oklahoma oder das ausgestorbene Arkansas, in der sich die gebildete Elite des Landes ja höchst selten verirrt und auf deren Bürger sie gerne mit gerümpfter Nase hinabschaut. Nein, der Zeitungskahlschlag in Amerika erreicht gerade auch die Gegenden, in denen sich die urbane Bildungsbürgerelite sich so daheim fühlt. Philadelphia immerhin, Geburtsstätte des amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, ist die Heimat des stolzen Philadelphia Inquirer, eine Regionalzeitung, die 20 Pulitzerpreise gewonnen hat. Heute gewinnt dieses Blatt keinen mehr und ist leider auch nicht mehr stolz. Genauer gesagt kann sie sich nicht mal mehr die Miete für seinen weißen Zeitungsturm in der Innenstadt leisten. Zeitungsgeschichten aus Chicago klingen leider ähnlich, ebenso aus Miami und Boston, sogar aus dem sonnigen San Francisco, wo die traditionellen Regionalblätter darben, in unmittelbarer Nachbarschaft der neuen Geldautomaten, über die wir heute auch schon viel gesprochen haben, wie Facebook, Google oder Apple. Quer durch die Vereinigten Staaten sind viele gedruckte Regionalzeitungen in einem Schicksal vereint. Sie sind akut vom Aussterben bedroht. Das heißt ganz konkret, in diesen Städten sitzt kaum noch ein Lokalreporter in den Stadtratssitzungen. Es ist niemand mehr dabei, wenn strittige Baugenehmigungen erteilt werden. Keine Zeitung investiert mehr in regelmäßige Berichterstattung zu komplizierten Themen, wie dem oft dort korrupten Gesundheitswesen oder der Frage, ob die staatlichen Pensionen am Aktienmarkt wirklich gut angelegt sind. Es gibt eine Untersuchung, nach der in lokalen Bereichen der USA häufig dort die Korruption angestiegen ist, wo die Wächterfunktion der Presse fehlt. US-Regionalzeitungen sind zum Spielball von Kapital- und Interessensgruppen geworden. Mehr als ein Drittel von ihnen wurde seit dem Jahr 2004 häufig mehrfach sogar verkauft. Die Reporter des traditionsreichen Las Vegas Review Journal brauchten zum Beispiel mehr als ein Jahr, um überhaupt herauszufinden, wer ihr Blatt erworben hatte. Es war Shirley Adelson, ein steinreicher und hoch umstrittener Casino-Magnat, über den die Zeitung oft sehr kritisch berichtet hatte. Und natürlich gibt es auch in den USA Erfolgsgeschichten, etwa den deutlichen Abo-Zuwachs der New York Times seit dem Amtsantritt von Donald Trump oder auch die Renaissance der Washington Post durch eine Geldspritze durch Amazon-Chef Jeff Bezos, der auch durch seinen optimistischen Geist, die Aufstockung der Redaktion und eine neue Strategie dem Blatt weitergeholfen hat. Aber in den kleinen Städten wie Lancaster in Pennsylvania oder Hope in Arkansas liest niemand die Post oder die Times. Und deren Reporter sitzen dort auch nicht in den Gemeinderatssitzungen oder recherchieren zu den Themen, über die ich gerade gesprochen habe. Und ich würde die These wagen, dass der Niedergang der amerikanischen Debattenkultur damit zumindest im Ansatz erklärbar ist. Denn dieser begann und keimte im Kleinen, im Lokalen. Und wie weit dieser gekeimt ist, erleben wir jeden Tag in den Schlagzeilen. Das ist heute mehrfach erwähnt worden. Die USA haben einen Twitter-Präsidenten mittlerweile. Die gesellschaftliche Polarisierung ist zum Normalfall geworden. Genauso wie die inhaltliche Verflachung des Diskurses. Im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf haben die drei führenden TV-Nachrichtensendungen nur 32 Minuten, das muss man sich mal vorstellen, lang über politische Inhalte berichtet, zusammengenommen, wohlgemerkt und über das ganze Jahr gerechnet. Müssen wir also alle deswegen verzweifeln, während diese Trends aus den USA auch zu uns herüberschwappen, ähnlich wie wir es bei der Internetnutzung erlebt haben, bei der iPhone-Nutzung, bei Facebook und bei so vielen Tech-Innovationen der letzten Zeit? Meine durchaus optimistische Antwort lautet nein. Nicht, wenn wir Medienhäuser uns mit der Gesellschaft und deren Anforderungen an neue digitale Informationsplattformen weiterentwickeln. Ganz gewiss sind auch hier die Anforderungen und Herausforderungen für die Zeitungslage gewaltig. Sie haben es natürlich alle schon gehört von der Zeitungskrise, immer wieder. Von den steigenden Kosten für Papier, für Druck, vor allen Dingen für die Zustelllogistik. Bei den gleichzeitig sinkenden Printauflagen und Werbeeinnahmen. Von der Konkurrenz durch die Internetriesen und von dem wachsenden Desinteresse der jungen Generation an Papiermedien. Und andererseits natürlich den Schwierigkeiten, im Netz gutes Geld zu verdienen. Und auch wir Regionalzeitungsverlage erleben natürlich, wie unsere Glaubwürdigkeit manchmal angezweifelt oder vielleicht auch gar nicht mehr akzeptiert wird. Und der Diffamierungsbegriff Lügenpresse existiert auch schon längst im Regional. Warum stehe ich jetzt vor Ihnen und bin trotzdem optimistisch? Lassen Sie mich einen weiteren Aspekt in die Diskussion einführen. Wir Deutsche haben den Amerikanern zwar viel zu verdanken, aber deren Konzentration auf einige wenige Metropolen, in denen vor allen Dingen das Leben des Landes in den USA spielt, dem haben wir nie nachgeeifert. Deutschland ist und bleibt ein breit aufgestelltes regionales Land mit vielen Zentren, mit vielen Regionen, mit eigener Identität. Und damit ein guter Nährboden für uns Regionalzeitungen. Denn in diesen Regionen spielt sich jede Menge Leben ab, außerhalb auch der glamourösen Metropolen. Sie werden das alle wissen. Die aktuelle Renaissance des Begriffs Heimat in Deutschland kommt keineswegs von ungefähr. Wir in Augsburg, wir nennen uns schon seit Jahrzehnten Heimatzeitung. Ich selber nenne unsere Zeitung liebevoll das Heimatblatt, worüber meine Freunde gerne etwas spotten. Und wir tun das mit Stolz. In Berlin gibt es jetzt ein neues Heimatmuseum, Sie wissen es, in Bayern schon länger. Und das ist insofern überraschend, als das Wort Heimat ja bis vor kurzem überhaupt keine Konjunktur mehr hatte. Es galt als hoffnungslos altmodisch. Dieses Schicksal teilte natürlich auch der Begriff übrigens mit dem Begriff Heimatzeitung, deren Ableben auch als beschlossene Sache galt. Eigentlich wurde nur noch spekuliert, wann dieses Ableben stattfinden würde. Nur aller Prognosen zum Trotz haben sich hier diese Aussichten als unrealistisch herausgestellt, hoffnungslos übertrieben. Der Begriff Heimat lebt, er lebt heute mehr denn je. Und erst recht leben unsere Heimatzeitungen, auch wenn manche sie neumodisch als hyperlokal bezeichnen würden. Und das ist auch gut so, denn die Heimatzeitung bündelt all das Gute, das im Begriff Heimat steckt. Nähe, Verbundenheit, tiefe Verankerung, aber immer mit dem Blick nach draußen, immer gepaart mit Weltoffenheit. Die Regionalzeitung ist ganz tief, wie der Name sagt, in der Region, in dieser Heimat verankert. Sie ist buchstäblich zu Hause, auf den Frühstücks- und Küchentischen, auch auf den Abendbrottischen der Leserinnen und Leser. Und sie ist zugleich doch in der ganzen Welt zu Hause, stets auf der Suche nach allem, was die Menschen in der Heimat bewegt. Die Information darüber, die Einordnung dazu, liefert sie jeden Tag zuverlässig, in gedruckter Form, längst aber auch online und natürlich auf allen digitalen Verbreitungswegen. Den Begriff Heimat erfasst nur der voll, der über die Grenzen schaut, hinaus in eine schier grenzenlose Welt. Das hat mein Vater, der langjährige Herausgeber unserer Zeitung Günter Holland, gesagt. Und über die große, weite Welt als Journalist einer Heimatzeitung, nicht die Heimat zu vergessen, das ist eine tägliche Kunst, aber das ist keine ganz leichte. Denn natürlich hat es Glamour, aus Washington zu berichten, aus Berlin von der Bundeskanzlerin oder, lieber Thierse, wie Sie wissen, vom Bundestagspräsidenten. Aber diese Politiker, die nun ständig in der Zeitung stehen, haben sich eine sehr dicke Haut zugelegt. Oft ist es ihnen schlicht egal geworden, was über sie zu lesen ist. Und oft gehen sie auch über uns hinweg. Ich habe gerade die Folie gesehen, die an der Wand war, zwischen den Lesern, den Politikern, und dazwischen sind die Plattformen. Und diese Politiker bedienen sich dieser Plattformen und versuchen, die Medien zu ignorieren. In der Heimat ist das noch anders. Da passen Leserinnen und Leser jeden Tag ganz genau auf, was über ihre Heimat, die sie nicht nur kennen, sondern ja täglich erleben, zu lesen ist. Und sie klopfen uns durchaus auf die Finger, wenn da was nicht stimmt. So wie wir Redakteure die Heimatzeitung, die lokalen Politiker kritisch begleiten. Natürlich versuchen auch die einflussreichen Personen, gerade ihre Interessen oder Blickwinkel ins Blatt zu rücken. Und deswegen ist auch Journalismus in der Heimat, obwohl dies manchmal, finde ich, zu selten gewürdigt wird, alles andere als einfach. Mittendrin dabei zu sein, statt nur dabei. Aber sich doch nicht gemein zu machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Das hat die TV-Journalismus-Legende Hans-Joachim Friedrichs einmal gesagt. Und ich finde, dieser Satz gilt heute noch. Das zu realisieren, ist eine hohe Kunst. Jeden Tag. Und sie findet sich in Perfektion ausgeübt bei einer echten und guten Heimatzeitung. Und dies wird belohnt mit Glaubwürdigkeit, die speziell für Zeitungen gilt. In Deutschland lesen fast 65% der über 14-Jährigen täglich Zeitung. 81% der Zeitungsnutzer halten das Medium für besonders vertrauenswürdig. Und auch wenn die Auflagen insgesamt zurückgehen, die Zahlen bezüglich Reichweite und Relevanz sind seit vielen Jahren nahezu konstant. Und in keinem Segment sind diese Zahlen in Deutschland so positiv wie bei unseren Regional- und Heimatzeitungen. Wir hatten vorhin das Beispiel für Fake News mit dem Mosel-Kurier. Es ist doch interessant zu sehen, dass sich diese Person, die diese Fake News in die Welt gesetzt hat, tatsächlich den Anstrich einer Regionalzeitung dafür gegeben hat. Das Vertrauen unserer Leser und Leserinnen und User ist unser höchstes Gut. Das wissen wir. Und dafür kämpfen wir täglich. Unsere Glaubwürdigkeit können wir aber nur erhalten, wenn wir die Leser mitnehmen. Und dieses Geschäft wird leider, das muss ich auch ehrlich zugeben, nicht einfacher. Als Verleger können wir schon ganz ehrlich sagen, über viele Jahrzehnte war das Verlagsgeschäft nicht so schwierig. Die Menschen sind zu uns gekommen, weil ein Zeitungsprint-Abo in vielen Haushalten zum guten Haushalt und zum guten Ton gehörte. Und heute ist es ganz anders. Wir müssen uns viel mehr bemühen, wir müssen uns viel mehr anstrengen. Wir müssen näher ran an die Menschen. Wir müssen viel besser verstehen und auch bedienen, was unsere Leser bewegt, was sie antreibt, was sie berührt. Wir müssen viel mehr in Dialog mit den Lesern treten, was heute durch all die modernen Techniken wunderbar möglich ist. Wir müssen noch mehr einordnen. Wir müssen noch mehr nachbohren, nachfragen. Ja, wir müssen nerven. Und wir müssen all unsere Angebote auf die digitalen Plattformen transformieren. Und dafür braucht es starke und auch teure Redaktionen, die all das leisten können. Wir beschäftigen bei der Augsburger Allgemeinen und ihren Heimatzeitungen rund 200 Journalisten und wir leisten uns 17 große Lokalredaktionen über unser Verbreitungsgebiet. Das ist für die, die nicht von hier kommen, das gesamte Gebiet um Bayerisch-Schwaben herum. Und es braucht vor allen Dingen ein Umdenken, ein neues Bemühen, dass wir unseren Leser als ganz mündigen Bürger sehen, dass wir unsere Marke täglich neu aufladen, indem wir ganz gezielte, individualisierte Angebote schaffen, um diese Leser zu erreichen. Und unseren Leser, den wir natürlich auch Kunden nennen, rundum zeigen, dass sie Teil einer Zeitungsfamilie sind. Und zwar in allen Lebenslagen und in allen Kanälen. In einer Zeit, in der sich die Gesellschaft in der Informationsflut kaum mehr retten kann, muss die Zeitung mehr denn je Abbild des Lebens und der Gesellschaft sein. Und das kann in ganz vielen Formen und Facetten geschehen und natürlich lassen auch wir Regionalzeitungen uns ganz viel dazu einfallen. Wir haben bei der Augsburger Allgemeine etwa vor wenigen Wochen und Monaten einen Podcast gestartet, weil wir festgestellt haben, dass gerade jüngere Menschen gerne von uns was auf die Ohren bekommen. Und sie möchten die Freiheit genießen, welche Audioangebote sie hören können und wann sie wollen. Unser Chefredakteur bespielt jeden Morgen um 6 die Region mit einem Newsletter. Er heißt 6 um 6, mit dem tausende Abonnenten jeden Morgen aufwachen. Das heißt, wir haben festgestellt, die Menschen wachen auf, greifen zum Handy, wollen wissen, was los ist und wollen auch sehen, ob die Welt noch steht. Und gerade erst haben wir eine Veranstaltungsreihe begonnen, die Augsburg Allgemeine Forum Live heißt, weil wir gemerkt haben, wie sehr unsere Leser Journalismus zum Anfassen schätzen und wie sehr sie den Dialog schätzen. Und weil wir sie mit Menschen ins Gespräch kommen können, die sie sonst in der Region vielleicht nicht immer sehen und sprechen können. Unser Aufgast im Live-Interview mit unserem Chefredakteur, das war erst vor wenigen Tagen, war Ministerpräsident Söder. Und mit ihm konnten die Menschen Journalismus im Gespräch mit dem Chefredakteur hautnah erleben. Also wir bieten damit also einen breiten Angebotsmix. Printausgabe, E-Paper, Online, Video, Audio, Live-Journalismus und Zusatzangebote wie Newsletter, persönliche. Was wollen wir damit? Wir wollen die Leser verwandeln oder die potenziellen Abonnenten, von denen wir Gott sei Dank noch viele haben, in die Mitglieder einer Zeitungsfamilie. Und wenn uns das gelingt, dann mache ich mir um unser Geschäftsmodell für die Zukunft keine Sorgen. Denn wenn wir über die Zukunft der Zeitung reden, dann müssen wir über Geld reden. Und das ist eine weitere Lehre der jüngeren Zeit. Mit kostenlosen Nachrichten ist kein oder wenig Geld zu verdienen. Und es ist schlicht eine Irrlehre zu glauben, wir müssen unsere wertvollen Inhalte nur verschenken. Und schon käme unbegrenztes Werbegeld zu uns. Kann man im Netz überhaupt Geld verdienen? Ja, Sie haben es auch schon gesagt, es ist möglich. Daran glaube ich fest. Und ich stimme Ihnen auch zu, Frau Böhnisch, dafür brauchen wir exklusive Inhalte, die unsere Leserinnen und Leser sonst nicht bekommen. Das gilt auch für unsere Regionalzeitung. Und wir müssen aber gleichzeitig auch klar kommunizieren, dass diese Inhalte wirklich wertvoll sind und dass diese Art von Journalismus viel Geld kostet. Das erfordert bei uns auch ganz viel Wandel und Veränderung, ein Umdenken. Es erfordert neue Abläufe, neue Workflows, neue Organisationsformen, auch redaktionell. In Zukunft wird es normal sein, dass wir in Redaktionskonferenzen einen Article Score verwenden. Das ist eine Art Artikelrangliste. Der hilft uns durch die Kombination verschiedener Parameter, etwa zum Beispiel, wie lang liest der Leser den Text, Sie haben es auch schon erläutert, wie oft wird er weiterempfohlen, der Text, wie häufig wird er kommentiert. Das wollen wir wissen und dann können wir uns ausrechnen, welche Texte sich besonders gut zur Gewinnung von Online-Abonnenten oder zur Vermarktung eignen, indem wir auch genau wissen, welche Inhalte unsere loyalen Nutzer besonders schätzen. Es wird auch normal sein, dass in der Redaktion künftig ein Conversion Manager mitentscheidet, also das ist eine Art Umwandlungsmanager, der blitzschnell und jede Stunde und auch Minute neu mitentscheidet, mit welchen Artikeln und Inhalten wir die Leser am besten hinter die Bezahlschranke locken können. Den Rückkanal der Online-Reichweiten, einzelne Artikel müssen wir nutzen, um noch näher am aktuellen Leserinteresse zu sein. Und diese Art von Umdenken hat in den Verlagen längst eingesetzt, auch in den Regionalverlagen und natürlich auch in den Redaktionen. Wir müssen einfach, wenn wir heute als Zeitung eine Zukunft haben wollen, immer mitdenken, ob unsere Inhalte gut vermarktbar sind, ob sie konkretes Leserinteresse finden. Und es ist überhaupt nicht mehr verpönt und auch keine unzulässige Vermischung von Verlagswegen und Redaktionen. Daran gleich bei der Entstehung von Texten und vor allen Dingen auch bei der Präsentation zu denken. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich das Berufs- und das Kompetenzprofil von Redaktionen und Journalisten ändert. Unsere Redaktionen haben sich bereits deutlich verändert. Mittlerweile ist es ganz normal, dass dort inzwischen neben Schreibenden, Journalisten, Suchmaschinenexperten sitzen, Social Manager, Techniker und Gestalter. Und es wird auch in Zukunft ganz normal sein, dass unsere Online-Angebote abonniert werden müssen und dass es dafür eine Flatrate gibt. Es wird auch ganz normal sein, dass wir uns in jedem Moment im Redaktionsalltag fragen, wie können wir durch besondere Inhalte, durch besondere Recherche besonders gut uns vermarkten, um ein tragfähiges Geschäftsmodell zu erhalten. Denn ohne es geht es nun mal nicht. Also habe ich als Verlegerin Angst vor der Zukunft? Nein, die habe ich nicht. Wandel und Neuerfindung haben immer schon auch zum journalistischen Alltag gehört, zum unternehmerischen sowieso. Und moderne Technologie muss ja nicht nur durchrütteln und erschrecken, sie kann unsere Arbeit auch besser und zielgerichteter machen. Und vor allem will ich auch nicht zulassen, unsere Branche kaputt zu reden. Und leider hat unsere eigene Branche selber gerne die Neigung dazu. Das sage ich auch immer jenen jungen Leuten, die ihre Ausbildung zum Journalisten beginnen, etwa in unserer Günter-Holland-Journalistenschule. Eine von ihnen ist heute da und darüber freue ich mich sehr. Diesen jungen Leuten will ich vermitteln, es gab nie eine bessere Zeit, Journalist zu sein. Denn es war noch nie so leicht, die Menschen zu erreichen auf so vielen Kanälen. Noch nie war für eine interessierte Öffentlichkeit das Bedürfnis und die Neugier nach Orientierung, nach Leuchtturmfunktion, nach Kommentierung, nach Einordnung so groß wie heute. Auch die ganze Debatte um journalistische Glaubwürdigkeit, so verletzend, wir haben es heute auch schon gehört, sie oft sein mag. Es hat auch ihre guten Aspekte, weil Fake News sind das Gegenteil von dem, was für Qualitätsjournalismus steht. Und auch wir schulen unsere Mitarbeiter immer weiter, die richtigen und glaubwürdigen Informationen und Quellen herauszufinden, etwa verifizieren zu können, wem wir im Netz trauen können und wem nicht. Natürlich gehört es mittlerweile auch bei uns selbstverständlich zur Ausbildung unserer jungen Journalisten und Volontäre, dass sie lernen, woran man ein künstlich angelegtes Twitter-Konto erkennt oder wie man feststellen kann, ob ein Eintrag, ist heute auch schon gesprochen worden, von einem Social Bot oder von einem Troll kommt und nicht von einem Menschen. Es ist auch nötig, dass wir unsere jungen Leute so und anders ausbilden. Und das gilt ja nicht nur für die Jungen, das gilt ja auch schon für etablierte ältere Kolleginnen und Kollegen. Denn das Internet hat die Dialogkultur zwischen den Journalisten und den Journalismusnutzern ja völlig verändert. Die Leser sind heute nicht mehr diejenigen, die nach oben schauen und von uns belehren lassen wollen. Das ist schon lange nicht mehr so. Sie suchen verstärkt ihre eigenen Informationen und sie fordern unsere Thesen, unsere Wertungen direkt heraus, indem sie mailen, schreiben, posten. Das ist sicherlich anstrengend, sich diesem Dialog zu stellen, aber es ist auch eine ganz große spannende Herausforderung. Aber deswegen sage ich auch nicht, dass es unbedingt eine Entwicklung zum Schlechten ist. Noch nie haben wir Journalisten und Verleger so auf Augenhöhe mit unseren Lesern kommunizieren können wie heute. Noch nie haben wir diese so ernst nehmen müssen, und das ist, finde ich, eine gute Herausforderung. Noch nie waren unsere Leserinnen und Leser, unsere User und User so fordernd. Früher war es ja so, wer damals einen Leitartikel geschrieben hat, hat die Wahrheit gepachtet gehabt. Und das ist heute einfach gar nicht mehr so. Und außerdem die Debatte und die Fake News und die Hasspropaganda führt jedem Journalisten jeden Tag neu vor Augen, wie elementar wichtig sein Berufsstand ist. Wie wichtig engagierter, tiefgründiger Journalismus ist. Und weshalb wir heute bereit sein müssen, mit unseren Leserinnen und Lesern über alles zu diskutieren. Nur nicht über die Fakten und nur nicht über die Wahrheit. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass es auch für unsere Art von Journalismus, wenn sie verantwortungsvoll ist, ein gutes Geschäftsmodell gibt, aber auch oder eben gerade im Regionalen. Denn dort können wir diese Leuchtturmfunktion bieten, die mehr der unendlichen digitalen Angebote von den Menschen weiter geschätzt und oft geradezu gebraucht wird. Die Gegenwart ist schon anders geworden und die Zukunft wird es erst recht sein. Mühsamer, anstrengender für Medienhäuser. Und natürlich gehen wir schon lange nicht mehr davon aus, dass die Menschen und Leser zu uns kommen, sondern wir gehen zu ihnen. Und dafür müssen wir noch kreativer sein, noch engagierter. Wir müssen neu denken und umdenken, indem wir zum Beispiel Kooperationen und Synergien eingehen zwischen anderen Medienhäusern oder innerhalb unserer Mediengruppe. In unserer Mediengruppe Pressedruck verlegen wir 3 Zeitungen. Das ist neben der Augsburger Allgemeinen, der Südkurier in Konstanz und die Mainpost in Würzburg. Alles sind selbstständige, publizistische Stimmen in jeweiligen Regionen. Aber natürlich denken wir auch jeden Tag bei uns in der Mediengruppe darüber nach, wie wir gemeinsam noch schlagkräftiger und noch zukunftssicherer werden können. Wie wir unsere Innovationskraft erhöhen können. Das bedeutet viel Abstimmung, viele neue Organisationsformen und vor allen Dingen viel Know-how-Transfer, was in einer Zeitungsgruppe wie der unseren sehr gut tut, gerade im digitalen Bereich. Und natürlich prüfen wir auch immer neue Erlösmodelle. Wir sind Unternehmer. Wir experimentieren. Wir müssen uns mehr Fehler erlauben können als früher. Wir müssen uns fragen, wie können wir am besten möglich auch neue Online-Abos generieren? Wie können wir den Zuwachs unserer E-Paper-Abonnenten weiter erhöhen? Wie können wir in andere Geschäftsfelder vordringen, die nah an unserer Zeitung dran sind, nah an unseren Lesern, aber uns mehr wirtschaftliche Sicherheit bieten, weil wir dann breiter aufgestellt sind? Bei uns in der Mediengruppe in Augsburg haben wir diesen Prozess schon lange eingeleitet, indem wir schon früh in Brieflogistik investiert haben, indem wir die Tochter der elektronischen Medien haben, auch regionale elektronische Medien, indem wir uns über unseren Venture Capital Ableger an Internetprojekten beteiligt haben, wie zum Beispiel eDarling. Soweit sind moderne Dating-Plattformen ja nicht weg von der klassischen Print-Kontakt-Annonce, wie es sie früher gegeben hat und wie es sie immer noch gibt. Also wir haben schon viel getan, aber wir müssen diesen Weg weitergehen, jeden Tag. Verleger sind in der Verantwortung, Innovationen in den Verlagen voranzutreiben, zu investieren und immer den Mut zur Veränderung zu haben. Gelingt uns das, und ich bin mir sicher, dass es uns gelingen wird, kann ich die Frage, die mir als Thema für diesen Vortrag genannt worden ist, hat die Zeitung eine Zukunft, ganz eindeutig beantworten? Ja, natürlich, sie hat eine. Keine schlechte. Oder man könnte abschließend diese Frage im Sinne der Medienwissenschaft auch nochmal anders formulieren. Hat ein Medium Zukunft, in dem kluge Journalisten das auswählen, was für die Menschen am heutigen Tage zu wissen wichtig ist? Was ich für meinen Alltag, was ich für mein Leben brauche? Egal, ob ich das dann auf dem Tablet oder auf dem Smartphone lese. Das auf Text und Bild basiert, sodass ich die Information mit meiner eigenen Wahrnehmungs- und Verständnisgeschwindigkeit aufnehmen kann. Ja, ich sage einem solchen Medium eine gute Zukunft voraus, der Zeitung. Die Suche nach sachkundiger Informationsaufbereitung und gesellschaftlicher Teilhabe entspricht einem menschlichen Grundbedürfnis. Und ohne fähige Journalisten, Sie wissen das, würden Gesellschaft und Demokratie verarmen, sind hier nicht die USA ein warnendes Beispiel. Haben Sie mal darauf geachtet, wie oft in den vergangenen Jahren, anders als in den Vorjahren, große Texte über das Ende der Zeitung erschienen sind? Ich habe jetzt mal nachgeschaut zur Vorbereitung dieses Nachmittags, kann Ihnen sagen, so gut wie nicht mehr. Offensichtlich ist das Vertrauen in die Überlebensfähigkeit unserer Zeitungen wieder deutlich gestiegen und das ist gut so. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.